Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ja, mein Name ist Konstantin Neven-Dümer. Ich bin Unternehmer, Verleger, Manager, Journalist, aber auch Fernsehmoderator, Blogger. Das sind alles meine Tätigkeitsfelder.
Konstantin Neven-Dümer, 2009 am Beginn eines Interviews mit dem Medienmagazin war hier möglicherweise schon die Selbstüberschätzung vorprogrammiert. Denn so und damit guten Abend, Blogger und Journalist Daniel Fiene. Konstantin Neven-Dümer war gar kein Blogger, oder?
Naja, ich glaube, ich würde ihm empfehlen, sich Blog-Fan zu bezeichnen. Ein eigenes Blog kenne ich jetzt von ihm noch nicht unter seinem Namen. Wer weiß, vielleicht schreibt er irgendwo einen Blog unter einem Anonym oder Synonym oder Pseudonym. Denn er ist ja bekannt geworden in den letzten Wochen, dass er sehr eifrig in Weblogs unterwegs war. Er hat zum Beispiel bei Stefan Niggemeier in dessen privaten Blog angeblich unter Hunderten von Pseudonymen hunderte Kommentare geschrieben. Und das hat jetzt für viel Gesprächsstoff gesorgt.
Ist er denn noch Verlagsmanager? Diese Woche, in der Mitte der Woche, sollte er angeblich irgendwie der Familienrat tagen und er wollte sich auch zurückziehen. Weißt du darüber Näheres?
Da ist noch nichts, glaube ich, rausgekommen zu dieser Geschichte.
Das deckt sich mit meinen Informationen. Also da ist noch absolut alles offen und wir werden gespannt sein. Es bleibt eine zumindest Fortsetzungsgeschichte.
Ich glaube, der letzte Kommentar in dieser Angelegenheit ist noch nicht verfasst worden.
So, dann haben wir noch ein bisschen Medienpolitik. Wir sprechen über die Rundfunkgebühr und ihre Entwicklung. Dann hören wir Neues vom Deutschen Fachjournalistenkongress zur ARD-Themenwoche Essen ist Leben und vom Animago Award in Babelsberg. Und das alles wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin vom 30. Oktober 2010. Und in dieser Woche gab es eine interessante Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig. Die Rundfunkgebührenpflicht für internetfähige PC wurde bestätigt. Das ist eine Sache, die muss man kurz erklären. Natürlich sind nicht alle PC, die auch internetfähig sind, dazu in Verwendung, Rundfunk zu empfangen, obwohl das rein theoretisch geht. Aber die Medienpolitik hat eines Tages gesagt, wir können das nicht mehr außer Acht lassen. Wir nehmen die Radiogebühr und jeder, der noch nicht Rundfunkgebühren bezahlt, sollte dann also für seine internetfähigen Devices, also man kann das ja auch fürs iPhone oder für andere Geschichten so sehen, sollte dann wenigstens die Radiogebühr bezahlen. Nun habe ich zu Gast bei mir im Studio den Chef der Staatskanzlei Sachsen, Dr. Johannes Beermann, der möglicherweise durch diese Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung keine Arbeit mehr hat, weil wenn das Gericht, das höchste Gericht in der Bundesrepublik Deutschland, so etwas zementiert, dann braucht es doch gar keine Haushaltsabgabe mehr und alles das, was die Ministerpräsidenten auf den Weg gegeben haben, einschließlich der Korrektur des Unsinns, wie ihn manche bezeichnen, nämlich dass man auf internetfähige PCs auch eine Radiogebühr bezahlt, ist doch dann ad absurdum, oder?
Ja, guten Tag, Herr Wagner. Das glaube ich nicht, denn Sie haben das richtige Stichwort genannt. Es war jetzt beim Bundesverwaltungsgericht der PC. Möglicherweise ist es morgen der iPod oder es ist der BlackBerry. Wenn ich an meinen jüngsten Sohn denke, der gerade mit seinen Freunden Benedikt und Jimmy und Henrik auch ihre Sendung hört.
Herzliche Grüße.
Dankeschön, Herr Wagner. Und dann haben wir also die nächste technische Entwicklung. Da geht das ganze Spiel von vorne los. Das heißt, wir haben einige Verwaltungsgerichte, die sagen, ja, ist ein Empfänger. Andere sagen, nein, ist kein Empfänger. Dann hat sich wieder bis zur nächsten Generation iPod oder BlackBerry wieder was technisch verändert.
Aber,
also ich denke, wir sollten das Spiel nicht machen.
Aber das höchste Gericht in Leipzig sitzend hat gesagt, das ist rechtens. Und demzufolge sind die Bestrebungen, die man jetzt hat, das zu ändern, ja dann vom Gericht nicht gestützt, oder?
Nein, wir ändern es ja nicht, sondern wir nehmen einen völlig neuen Tatbestand, auf dem wir die Abgabe gründen. Das heißt, wir machen das technische Spiel. Was ist ein Empfangsgehört, also Gerät, also das, was wir früher gehabt haben, man hängt vom Radio, nicht? Also der Radioempfänger, wie man sagt. Das Spiel machen wir nicht mehr, sondern wir sagen, jeder, der irgendwo wohnt oder irgendwo arbeitet, hat typischerweise die Möglichkeit, Radio zu hören oder Fernsehen zu gucken. Egal, ob mit dem iPhone, BlackBerry oder was auch immer, oder dem PC oder dem Radio oder dem Normalfernseher. Es ist völlig wurscht. Er kann es dort hören und insofern muss er auch bezahlen.
Nun häufen sich Meldungen in den Foren, dass da möglicherweise eine neue Ungerechtigkeit entsteht. Erstens dadurch, dass viel mehr Geld jetzt reinkommt, möglicherweise als bisher. 7,5 Milliarden Gebühreneinnahmen ist eine stolze Summe. Die muss man ordentlich verwalten, um auch das Gefühl zu vermitteln, das Geld ist richtig angelegt. Aber es gibt einige, die sagen, warum das Ganze, lasst es doch so wie bisher, jetzt müssen mehr Menschen vielleicht mehr Geld bezahlen. Ist das so?
Ich glaube nicht, dass mehr Menschen mehr Geld Geld bezahlen müssen.
Aber irgendwo muss es doch reinkommen, wenn es angeblich mehr wird.
Ja, da teile ich Ihre Auffassung nicht und Ihren Optimismus. Das würden wir uns wünschen. Nur wenn mehr reinkommt, kann man ja auch die Gebühr senken. Da muss der Einzelne ja nicht mehr Gebühren bezahlen, sondern dann haben wir etwas Freiheit. Wir wollen ja die Stabilität, die Beitragsstabilität und wollen ja nicht, dass dadurch also mehr Geld auf den Tisch der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gelangt. Insofern denke ich, müssen wir einfach abwarten, was passiert. Denn im Moment weiß noch niemand, wie viele Haushalte es gibt. Im Moment kann auch niemand sagen, wie die Betriebsstättenorganisation, die wir erst in der letzten Woche festgelegt haben, wo die Ministerpräsidenten eine endgültige Entscheidung getroffen haben, aufgrund der Feststellung der Chefinnen und der Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder. Und das müssen wir erstmal abwarten. Und wir werden wirklich erst zwischen, ja, ich schätze mal so 2013 wissen, ob die Gebühr insgesamt mehr Geld in die Kassen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten spült oder weniger.
Aber jetzt kommen genau Sie ins Spiel, indem Sie nämlich sagen, wir in Sachsen, wir haben eine Arbeitsgruppe, wir gucken mal ganz genau hin, ob tatsächlich der Beitrag stabil bleibt. Dass er hier für alle Bürger garantiert ist, dass die 17,98, die es jetzt ja kostet, nicht überschritten werden. Und Sie haben einen Zwischenbericht abgeliefert beim Ministerpräsidententreffen. Was haben Sie dort reingeschrieben?
Wir haben mit dem Zwischenbericht mal den Diskussionsstand der Arbeitsgruppe dargestellt. Das heißt, was haben wir mal so insgesamt gemacht? Haben gesagt, was wir uns angeschaut haben. Das war zum einen mal der Auftragsbegriff im Paragraphen 11 des Rundfunkstaatsvertrages, was ganz Trockenes. Haben geguckt, ob wir also im Vergleich mit anderen Ländern auch für den Bereich Telemedien so das Richtige beschlossen haben. Wir haben mal geguckt, wie insgesamt wir im europäischen Vergleich liegen. Also ich darf an Großbritannien erinnern, wo in diesen Tagen die BBC die Auflage bekommen hat, bis 2016 die Gebühr bei 160 Euro liegt, die etwas stabil zu halten. Wir haben uns mal angesehen, wie Umfang und Auswahl der beauftragten Fernsehprogramme, die es im Moment gibt, wie die also da sind, ob man die möglicherweise alle braucht, ob man darüber nicht diskutieren kann. Wir haben ganz technische Ansätze gemacht, wenn ich das noch sagen darf. Das heißt also die Frage, wie man Simulcast-Phasen, Mehrfachabdeckungen reduziert, ob wir die technischen Details, die in den Rundfunkstaatsverträgen beauftragt werden, also das, was an Qualität da ist, HD, TV zum Beispiel. Ob das also alles erforderlich ist und haben festgestellt, dass wir sehr, sehr viel Gesprächsbedarf haben und deswegen haben wir dem Ministerpräsidenten gesagt, okay, wir geben euch Zeit bis 2014 und im Jahr 2014 legt ihr einen Bericht vor und wir Ministerpräsidenten, wir Länder verpflichten uns auf der Grundlage dieses Berichtes, den Aufgabenbestand der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten dann mal neu zu verhandeln und festzulegen.
Nun gucken nicht nur Sie, sondern auch die Gebührenzahler. Ich habe jetzt mal eine Telefonstimme eingesammelt von Herrn Hoffmann, der Einwände hat zum Beispiel, warum es im ZDF eine Sendung nicht geben sollte. Hören wir mal gemeinsam hinein.
Ich finde es unglaublich, dass im Programm einer öffentlich-rechtlichen Anstalt mit tatsächlichem Geld gespielt wird. Dies legt den Verdacht nahe, dass es hier wirklich um ein Glücksspiel geht und nicht nur um eine bestimmte Sendeform. Es ist ja typisch, dass Musikuntermalungen, Lichtwechsel, Spannungselemente und Quizfragen versuchen, sozusagen dem Mitbewerber RTL eins auszuwischen und mit dem neuen Moderator Pilawa die entsprechende Bühne zu schaffen. Ich denke, das ist mit dem Gesetz des ZDF nicht vereinbar, denn dort steht, das Programm sei einen wesentlichen Beitrag zur allgemeinen Anerkennung der geschützten sittlichen Werteordnung leisten. Das tut dieses Programm nicht, im Gegenteil, es ist die neue Stufe eines Werteverfalls. Ich habe die Landesregierung von Rheinland-Pfalz aufgefordert, die Rechtsaufsicht auszuüben, das heißt, dieses Programm zu überprüfen und vor der nächsten Sendung, das wäre der 10. November, abzusetzen, weil es weder dem Gesetz des ZDF noch den Programmrichtlinien entspricht und in seinem Charakter ganz eindeutig ein Glücksspiel ist und das hat nichts im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu suchen.
Ja, Johannes Beermann, Sie sind nun nicht Chef der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, aber vielleicht haben Sie ja doch eine Meinung. Wäre das nicht so ein Fall, wo man Geld sparen könnte bei den Öffentlich-Rechtlichen?
Ich bin mir nicht mal sicher, ob im Moment Rheinland-Pfalz die Rechtsaufsicht über das ZDF hat. Die geht ja zwischen den Ländern von Jahr zu Jahr, wird ja anderweitig gehandhabt. Ich denke, wir sollten die dicke Keule des Rechts sollten wir da mal schön einstecken lassen. Denn jeder, zumindest im Westen, erinnert sich, wie beim Goldenen Schuss, der auch erkennbar ein Glücksspiel war, das Farbfernsehen eingeführt wurde, damals mit einem Druck auf den roten Knopf. Spiele gehören in das Fernsehen rein, weil es Unterhaltung ist. Unterhaltung ist Aufgabe, egal ob privat oder öffentlich richtig. Ich habe auch die konkrete Sendung nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen erlauben Sie mir aber trotzdem zu sagen, in einem Punkt hat natürlich der Hörer oder Zuschauer recht. Und das haben wir auch in unserer Arbeitsgruppe diskutiert. Wie sieht das eigentlich mit Formaten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus, die es in den privaten Fernseh- oder Rundfunkanstalten genauso gibt? Muss da nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk darauf achten, dass er sich von diesen Formaten abhebt? Das, was was uns also nachmittags zuschwemmt, die vielen Talkshows mit unterschiedlicher Qualität, auch in unterschiedlichen Formaten als Gerichtsshows getarnt oder ansonsten als Realbeichten oder sonst irgendwas, da denke ich schon, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Aufgabe hat, sowas qualitativ hochwertiger zu machen. Und dann darf man natürlich nachfragen, ob in Zeiten, wo es Privatfernsehen, wo es Privatrundfunk gibt, der alte Auftragsbestand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks noch zeitgemäß ist oder ob man nicht sagen kann, also pass mal auf, du öffentlich-rechtlicher Rundfunk, halt dich mal aus solchen Spiel- oder wettähnlichen Sendungen, ohne dass ich, wie gesagt, jetzt sagen möchte, dass die Sendung des ZDF so war, denn ich habe sie, wie gesagt, nicht gesehen, also ganz abstrakt, also halt dich mal aus solchen Spiel- oder Wettsendungen raus, denn das machen die Privaten schon und das brauchen wir nicht mehr, um entsprechend zur Unterhaltung und zur Hebung der Kultur in Deutschland beizutragen.
Aber dürfen Sie tatsächlich Programme rausfiltern aus dem großen Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder ist es nicht tatsächlich so, dass Sie sagen müssen, um auch die Staatsferne zu garantieren, also wir mischen uns gar nicht in die Formatdiskussion ein, das ist die Einschätzung der einzelnen Programmdirektoren. Wir gehen ans Eingemachte insofern, dass wir sagen zum Beispiel, Dreisat ist überflüssig, jetzt wo das ZDF einen eigenen Kulturkanal hat, wo die ARD ein Festival hat, wozu brauchen wir dann noch Dreisat? Ist das so eine Überlegung, die zum Beispiel in Ihrem Zwischenbericht drinsteht?
Sie haben genau den Punkt der Diskussion, als ob Sie mit am Tisch gesessen wären, Herr Wagner, haben Sie genau auch mit den Beispielen getroffen. Wir haben eine ganze Reihe von Kultursendern und müssen uns fragen, ob diese Kultursender, die teilweise im Digitalbereich damals unter ganz anderen Gesichtspunkten, wir sind in der Digitalisierung noch nicht so weit, wie wir es uns vorgestellt haben. Auch da haben verschiedene Krisen in der Welt zugeschlagen, ob wir die alle brauchen. Insbesondere, wenn wir also als Gebühren- oder künftige Abgabenzahler ja ZDF und ARD gemeinsam aus unserer Tasche bezahlen. Ob das gerechtfertigt ist, dass die beiden sich als Konkurrenten verstehen. Ja, denn da denke ich mir, ist Kooperation möglich? Das muss durchaus diskutiert werden, haben wir auch diskutiert. Wir haben darüber hinaus, oder ich habe darüber hinaus die Vorstellung, dass wir nochmal ganz grundlegender andere Kanäle diskutieren. Zum Beispiel die Frage, was ist mit der Deutschen Welle und dem Deutschlandradio? Da sind zwei Sender bei Deutschlandradio, die also aktiv betrieben werden. Dann ist ein weiterer Sender, Deutschlandradio Wissen, ist da also im Schwange. Wir haben mit der Deutschen Welle einen kompletten Auslandsrundfunk. Macht es nicht Sinn, dort Synergieeffekte herbeizuführen, die beiden zusammenzuführen? Also eine Idee, die ich in den letzten Wochen entwickelt habe. Auch da müssen wir uns einfach drüber unterhalten. Es gibt viele interessante Dinge und ich denke, ohne Denkverbote, ohne Diskussionsverbote und ohne Angst sollten wir das in einer offenen Gesellschaft offen diskutieren, um zu einer guten Lösung zu kommen. Das heißt, dass der Gebührenzahler nicht über Gebühren in Anspruch genommen wird.
Das heißt, Sie haben nur Fragen gestellt, diskutiert, aber Sie sind noch nicht zu einer endgültigen Einschätzung gekommen, weil es gibt noch einen Abschlussbericht.
Es wird einen Abschlussbericht geben, denn wie Sie uns das letzte Mal in Ihrer Sendung geraten haben, haben wir dann auch mal mit den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gesprochen und haben mit der KEF gesprochen. Und das, was Sie eingangs festgestellt haben, ist ein Eckpunkt. Das heißt, es weiß im Moment niemand, wie das Gebührenaufkommen sein wird und wie vor allem für den Privaten die Gebührenhöhe sein wird. Und wir haben gesagt, jetzt warten wir mal ab bis 2013 schauen wir da mal, ob man in der Lage ist, die Einzelgebühr zu bestimmen. Und deswegen haben wir etwas Zeit. Wir müssen jetzt nicht an den Aufgabenbestand rangehen, sondern können in aller Ruhe die Diskussion eröffnen, können sie führen, können sie abwarten und werden dann 2014 unter den Ländern eine Entscheidung treffen, ob und wie wir den Aufgabentatbestand verändern.
Ich nehme mal an, in der Diskussion mit einbezogen sind auch alle Gebührenzahler, die sich auf dem entsprechenden Wege der verschiedenen Foren, aber auch öffentlichen Veranstaltungen damit einbringen können. Das war Dr. Johannes Beermann, er ist Chef der Staatskanzlei Sachsen und auch zudem ja, der Leiter der Arbeitsgruppe Beitragsstabilität, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so ist auch der Begriff. Vielen Dank für den Besuch hier live im Studio. Dankeschön, Herr Beermann.
Und ich weiß noch, als ich vor 5 Jahren anfing als Bundeskanzlerin, da war im Winter 2005, 2006 plötzlich die Arbeitslosigkeit über 5 Millionen. Damals hat eine Zeitung, die mit großen Buchstaben ihre Überschriften zu gestalten pflegt, geschrieben, Frau Merkel, das sind jetzt Ihre Arbeitslosen. Gut, habe ich gedacht, sind es meine. Okay. Und dann haben wir eine vernünftige Politik gemacht. Und in dieser Woche hatten wir seit langem zum ersten Mal wieder unter 3 Millionen Arbeitslose. Und jetzt sage ich, das sind auch unsere Arbeitslosen und die sind weniger.
Sie war zweifelsfrei zu erkennen, unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel, aufgenommen übrigens gestern Nachmittag auf Phoenix. Und das ist ja auch interessant, ich habe mal gehört, dass bei solchen, in dem Fall, Bundesparteitagen auch so eine Art Regie existiert, die ganz genau weiß, jetzt sind wir auf Sendung und dann werden wir die markigen Sätze, die wir ans Volk bringen wollen, Daniel, dann auch transportieren. Hier war es ein längerer Redeausschnitt, hier ist alles live übertragen worden, aber das ist ein Ausschnitt, der ist hängen geblieben, die Auseinandersetzung mit den 3 Millionen, wie ich finde, sehr geschickt gemacht. Aber das ist nicht das Einzige, was in der Bundesregierung medienpolitisch oder medienwirkungstechnisch geschickt gemacht wird, sondern man hat ja auch inzwischen einen Regierungssprecher sich aus den Medien geholt, Steffen Seibert. Warum ich das jetzt erzähle, ist, du warst gestern auf einer Fachkonferenz für Journalisten, die aus dem DJV seinerzeit ausgetreten sind in Berlin.
Genau, und jetzt der
und das deutsche, war ein Hauptthema.
Und der Deutsche Fachjournalistenverband hat gestern den Deutschen Fachjournalistenkongress hier in Berlin abgehalten. Und da war ein Thema die Mediensteuerung durch die Bundesregierung. Und da fallen ja eigentlich einem 2 Aspekte ein. Und der erste Aspekt ist natürlich, okay, wie versucht die Regierung, die Medien zu beeinflussen? Aber natürlich auch spielt da der Aspekt der Medienpolitik ganz stark mit ein. Und wenn wir erstmal uns den ersten Aspekt anschauen, da ist es natürlich so, dass die Regierung versucht, möglichst gut PR in eigener Sache zu machen, um die eigenen Themen zu verkaufen. Und da war dein eingespielter Ausschnitt von der Bundeskanzlerin natürlich ein gutes Beispiel. Auch die Personalie Steffen Seibert ist natürlich sehr interessant, dass man dort sich ausgerechnet ein sehr beliebtes Fernsehgesicht sich ausgesucht hat. Also jemand, der gute Imagewerte hat, dass der jetzt auch die Themen der Regierung, ich sag mal, verkaufen muss. Das ist natürlich auch sehr interessant. Aber wenn man jetzt sich mal die anderen Aspekte anschaut, wie es denn da aussieht mit der Medienpolitik, da passiert ehrlich gesagt nicht viel. Das sagt zumindest Wolfgang Mühl-Benninghaus. Er ist Professor an der Humboldt-Uni und beschäftigt sich mit Medien, Medienpolitik und Ökonomie.
Müsste man eigentlich fragen, ob die Bundesregierung überhaupt eine Medienpolitik hat. Meines Erachtens hat sie die nicht, sondern was wir haben, sind unterschiedliche Ansatzpunkte. Die Frage der Netzsperren, wo es ja innerhalb der Koalition auch unterschiedliche Auffassungen gibt. Aber wenn wir die anderen Sachen anschauen, die uns Frau Leuthäuser-Schmerenberg zum Beispiel versprochen hat, in Frage etwa zur Gestaltung Urheberrecht und so weiter, all das kann ich bisher nicht erkennen, dass da in irgendeiner Weise eine Lösung am Horizont erkennbar ist.
Jetzt ist es natürlich so, dass Medienpolitik hauptsächlich Ländersache ist. Es ist natürlich historisch gewachsen, hat aber auch 2 Nebeneffekte. Und zwar, wenn dann bundesweit medienpolitische Entscheidungen getroffen werden müssen, braucht das den Konsens von 16 Ministerpräsidenten. Und es gibt deswegen keine, kann man schon so sagen, dass es keine eigenständige Medienpolitik der Bundesregierung gibt, auch wenn der eine oder andere durch die neuen Herausforderungen im Netz durchaus auf dieser Ebene Bedarf sieht.
Was könnte denn, du sagtest ja, es ist Länderebene, was könnte denn eine Bundesregierung an Medienpolitik tatsächlich formen? Also es gibt einen Medienbeauftragten, einen Staatssekretär für Medien, das ist Bernd Neumann. Hat er außer, dass er der Filmförderung Geld geben kann oder dass er repräsentiert und Anregungen geben kann, zum Beispiel auch beim Leistungsschutzrecht, darüber hinaus wirklich gestalterische Funktionen?
Also ich glaube, einige Politiker haben da durchaus schon ganz konkrete Vorstellungen, zum Beispiel beim Thema Datenschutz. Nehmen wir da mal Thomas Jatzombek, er ist CDU-Bundestagsabgeordneter, war auch gestern bei der Diskussion dabei, da er in der Internet-Enquete-Kommission sitzt und auch im Unterausschuss für neue Medien. Und zum Thema Datenschutz sagt er:
Ich glaube, dass der Bund schon Aufgaben übernehmen wird, die heute noch bei den Ländern sind, weil das auch keinen Sinn macht. Nehmen Sie die Datenschutzbeauftragten, dass man da 16 Organisationen hat, die versuchen, relevante Angebote zu identifizieren. Oder Jugendschutz. Meines Erachtens nach kann man das ohnehin, glaube ich, Teile von Datenschutz und Jugendschutz zusammenlegen. Und ob man es auf der Bundesebene macht oder als Arbeitsgemeinschaft, dann, das sei dann mal dahingestellt. Aber da sind die Ländergrenzen sind im Internet nicht mehr abbildbar.
Ja, und wenn man sich das mal ganz konkret anschaut, gibt es da große Fragen, die geklärt werden müssen. Zum Beispiel, wann gilt denn das Bundesdatenschutzgesetz überhaupt im Netz? Oder welche Landesdatenschützer sind dafür zuständig? Gilt das deutsche Gesetz schon für Webseiten, die überhaupt von Deutschen besucht werden oder erst, wenn es eine bestimmte Anzahl ist? Und wenn wir uns zum Beispiel Google und Facebook nehmen, ist da die Frage, wer überhaupt zuständig ist, gar nicht so einfach zu lösen. Und das war erst dann gelöst, als tatsächlich eine Verkaufsniederlassung bei den großen Internetplayern eröffnet wurde, beides mal in Hamburg. Und so war dann der dortige Landesdatenschützer dafür zuständig. Das ist ein Thema. Ein anderes großes Thema ist das Leistungsschutzrecht.
Ja, und das werden wir gleich nach der nächsten Musik besprechen und besser gesagt nach dem nächsten Service. Ja, erstmal bis hierhin vielen Dank, Daniel Fiene. Und was hören wir jetzt? Die Pixies.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner
und Daniel Fiene. Fortsetzung, Fachkonferenz zum Thema Medienpolitik und auch das, was man vielleicht Mediensteuerung nennt durch die Bundesregierung. Wir waren kurz vorm Leistungsschutzrecht. Ich hatte es ganz kurz angetippt. Das wäre also auch so ein Betätigungsfeld, wo man sich tatsächlich jetzt entweder Lorbeeren holen könnte oder aber auch die Kritik der Nichtverleger zum Beispiel. Ich möchte noch mal ganz kurz einen O-Ton einspielen, den ich in dieser Woche beim Bundesverband der deutschen Pressesprecher eingeholt habe. Dort ist man seltsamerweise, Daniel, gegen ein Leistungsschutzrecht. Vielleicht nochmal in drei Worten, was ein Leistungsschutzrecht ist.
Also die Verlage wünschen das zum Beispiel für die kommerzielle Nutzung von ihren Inhalten im Internet, dass man dafür dann bezahlt.
Ja, und hören wir jetzt Jan Münnekes, er ist Justiziar des Bundesverbandes Deutscher Pressesprecher.
Wir sehen für ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage weder eine Notwendigkeit noch eine Begründung. Das, was hier geplant wird oder gefordert wird von den Verlegern, ist letztlich nichts anderes als eine Zwangsabgabe, vergleichbar einer Art Presse-GEZ-Gebühr, die dazu führt, dass jeder, der nicht nur aus privaten Gründen Presseerzeugnisse im Internet liest, auf einmal gebührenpflichtig gemacht werden soll, in einem Ausmaß, das weit über jegliche Belastung hinausgeht, die wir bisher kennen. Es geht nicht darum, dass Pressesprecher nicht bereit wären, für gute Inhalte zu bezahlen. Das tun sie heute schon. Pressesprecher sind diejenigen, die in der Regel in sehr viel größerem Umfang als jeder Privatmann Zeitschriftenabos, Zeitungsabos bezieht, die heute schon für Pressespiegel, für elektronische Pressespiegel, für die Vervielfältigung von einzelnen Presseartikeln erhebliche Abgaben im Millionenbereich zahlen. Was jetzt geplant ist, führt aber dazu, dass künftig jeder, der in der Firma beispielsweise oder auch als Freiberufler, als Angestellter, auch als Journalist, aber eben auch als Behördenmitarbeiter, spiegel.de, bild.de liest, eine Gebühr zahlen soll. Und da sind wir dagegen.
Also starker Gegenwind gegen die Verlagsidee.
Obwohl es ja im Koalitionsvertrag steht. Das ist sozusagen die medienpolitische Aufgabe, die jetzt ansteht für die Bundesregierung. Ich glaube, der ein oder andere Verleger hat da schon gejubelt, als er diesen Passus da entdeckt hat. Aber der CDU-Politiker Thomas Jatzombek macht deutlich, dass die Regierung sich in gewisse Felder der Verleger nicht einmischen wird, trotz Leistungsschutzrecht.
Was das Thema Geschäftsmodelle betrifft, da denke ich nicht, dass es die Aufgabe des Staates ist, wie auch immer geartet, Geschäftsmodelle zu ermöglichen oder zu verändern. Und deshalb hängt das Leistungsschutzrecht eben auch da, wo es halt eben hängt. Letzten Endes ist es die freie Entscheidung der Verleger gewesen, alle diese Angebote, die jetzt beklagt werden, kostenfrei ins Netz zu stellen. Das hat kein Gesetzgeber oder sonst wer vorgegeben. Das war eine rein unternehmerische Entscheidung von Verlagen. Wenn es jetzt um die Frage geht, wie man Zitatrechte gegenüber irgendwelchen Bloggern oder wem auch immer durchsetzt, bin ich da persönlich noch recht leidenschaftslos. Wenn man aber dazu kommt, so eine Verwertungsgesellschaft zu machen, und da bin ich der Justizministerin dankbar, das hat sie auch noch mal deutlich erklärt, ich glaube vorletzte Woche, dass es diese Verwertungsgesellschaft nicht geben soll. Es steht natürlich im Koalitionsvertrag drin, dass es ein Leistungsschutzrecht gibt, aber darunter versteht jeder irgendwo was anderes am Ende. Nur die Vorstellung, dass in der ganzen Diskussion, die wir jetzt über Haushaltsabgabe und GZ gerade geführt haben und immer noch führen, durch ein Bundesgesetz ab dem 1. Januar alle Zeitungsverleger, jeden Unternehmer, jeden Freiberufler, jeden Kleinunternehmer anschreiben und sagen, ihr müsst jetzt bitte so und so viel Euro überweisen. Und dann noch vor einer Gesetzeslage, die völlig für mich als Nicht-Juristen überhaupt nicht nachvollziehbar ist, zu sagen, eure Mitarbeiter dürfen dann zwar auf Spiegel Online Artikel lesen, aber sie dürfen die nicht mehr ausdrucken. Das begreift kein Mensch.
Ja, im Kern heißt das, es ist noch nichts entschieden. Die Verleger haben ja auch öffentlich zumindest noch gar nicht klar geäußert, wie jetzt das Leistungsschutzrecht genau aussehen soll. Und der Staat will auf keinen Fall ja bestimmte Geschäftsmodelle begünstigen oder benachteiligen. Und deswegen wird es jetzt zum Beispiel in Sachen Leistungsschutzrecht noch in den kommenden Wochen sehr spannend werden.
Ja, damit haben wir also Datenschutz, Leistungsschutzrecht, zwei Themen, wie die Bundesregierung auch mit der Mediensteuerung zu tun hat. Steuerung jetzt im weitesten Sinne, nicht manipulativ gemeint. Das ist alles aber auch schon sehr juristisch, oder?
Ja, und das ist auch noch nicht alles. Ja, auch wir haben es auch schon ja gerade hier in der Sendung gehört, auch über Urheberrechtsfragen wird zurzeit diskutiert. Aber es gibt noch andere Themen. Zum Beispiel in der Internet-Enquete-Kommission wird laut Zombeck ein anderes Thema zurzeit sehr heiß gehandelt.
Netzneutralität ist noch der Punkt, der momentan sehr intensiv diskutiert wird, vielleicht am allerintensivsten, und wo sich die Frage stellt, soll der Staat regulierend eingreifen und den bisher relativ freien Markt der Telekommunikationsanbieter hier regulieren und dazu zwingen, bestimmte Behandlung von Paketen zu ermöglichen.
Ja, aber wo sind jetzt die Grenzen für die Regierung?
Ja, die wurden auch diskutiert, und da kommen wir dann wieder in den anderen Bereich der Mediensteuerung rein, zum Beispiel bei der Frage der Qualitätssicherung, sagt Professor Mühl-Benninghaus.
In unserer braunen Vergangenheit hat der Staat sich ja immer berufen gefühlt, Qualitätssicherung zu betreiben in seinem Sinne. Also das lassen wir mal lieber gleich draußen. Und das nur als ein abschreckendes Beispiel. Es gibt auch andere Beispiele hier in diesem Gebiet 40 Jahre lang, wo auch der Staat versucht hat, Qualitätssicherung zu betreiben.
Und da ist dann das Stichwort regulierte Selbstregulierung, ähnlich wie beim Jugendschutz. Und Thomas Jatzombeck hat erklärt, was damit gemeint ist.
Also die Diskussion jetzt über Google Street View zeigt, dass wir kaum ein Gesetz machen werden, wo wir dann jede neue Technologie, die jedes halbe Jahr kommt, mit einem eigenen Gesetz beglücken. Dafür sind Gesetzgebungsprozesse viel zu langsam. Sondern dann muss man halt auch, ähnlich wie im Jugendschutz, eben solche Selbstkontrollen, die dann durchaus auch staatlich überwacht sind, aber die Selbstkontrolle mit Menschen, Prüfern, Testern, die aus der Bürgerschaft kommen, eben bestimmte gesellschaftliche Standards definieren, an die sich dann alle eben selber halten. Weil ich glaube, mit Gesetzgebung wird man im Internet bei solchen Dingen, auf dieser konkreten Ebene, ist man zu langsam. Das ist kein Zukunftsmodell dann mehr.
Ja, und wenn wir jetzt unter alles einen großen Strich ziehen, dann sehen wir, dass es sehr wohl Themen gibt, bei denen die Bundesregierung was mit Medien macht, aber hier vor allen Dingen auf die Rahmenbedingungen achtet. Und ja, bei dem schnellen technischen Wandel muss das natürlich auch mit der föderalen Struktur in Einklang gebracht werden. Kein einfaches Unterfangen.
Soweit der Bericht von Daniel Fiene vom 5. Deutschen Fachjournalistenkongress gestern in Berlin. Waiting for the end. Manch einer hat wirklich auf das Ende der Themenwoche, der ARD-Themenwoche Essen ist Leben gewartet, weil es war dann doch ein bisschen sehr satt. Aber man musste ja nicht das ganze Programm sehen und hören. Auch jetzt muss man nicht hören, obwohl es sehr interessant ist, was ich mit Udo Pollmer, dem Lebensmittelchemiker, noch besprochen habe. Er ist ja ein sehr kritischer Beobachter der Lebensmittelindustrie. Und weil in dieser Woche sehr häufig der Begriff Analogkäse auftauchte, habe ich ihn einfach mal gefragt, das ist ja ein Kunstkäse, wie viel denn in so einem Analogkäse noch an Käse überhaupt drin ist?
Im Analogkäse ist gar kein Käse drin. Im Analogkäse sind aber häufig Milchbestandteile drin. Das ist auch der Grund gewesen, warum darüber jahrzehntelang nicht berichtet wurde. Ich habe das schon vor 30 Jahren den Redaktionen angeboten. Da haben sich die Redakteure auf die Schenkel geschlagen. Das ist ja ganz toll. Aber das können wir nicht bringen. Das würde die Menschen verunsichern. Das war damals im Westen gewesen. Später kamen dann die ernährungsbewussten Redakteusen. Und die haben gesagt, na, das können wir auch nicht kritisieren, weil da ist ja weniger Fett drin. Damit ist der ja gesünder. Und erst vor wenigen Jahren wurde das Ganze dann aufgegriffen, und dann wurde natürlich auch argumentiert, wenn der Analogkäse, also Käseimitate, wenn die ja wieder aus Milch sind, dann sind das ja gar keine Imitate. Aber das ist halt nicht so, weil die Käseherstellung ist eben eine bestimmte Technologie, und da nimmt man eben Milcheiweiß, und zwar die Caseinate, dann nimmt man Milchfetten, das wird mit einer bestimmten Technologie dickgelegt und gereift, und die Analogkäse sind was völlig anderes, da kann man dann die Molkeneiweiße nehmen. als Strukturgeber. Die Molkeneiweiße ist das, was als Abfall beim Käseherstellen normalerweise anfällt, was man früher den Schweinen gegeben hat. Aber die Schweine zahlen nicht mehr und haben halt eben sich andere Kunden gesucht. Und Milchfett wird sowieso nicht verwendet, weil es zu teuer ist, sondern da nimmt man durch das billigere Pflanzenöl und auch das kann man entsprechenderweise strecken, damit dann der Fettgehalt niedriger ist. Und das ganze Produkt ist dann natürlich im Sinne unserer Ernährungsberatung auch viel gesünder, weil sie da eben nicht mehr Milchfett drin haben, nicht Cholesterin und all die Dinge, sondern sie haben nur ein bisschen Eiweiß drin und sie haben jede Menge Wasser drin und sie wissen ja, man soll ja viel trinken.
Dann ist der Begriff Analogkäse eigentlich Betrug. Wer ist dafür verantwortlich, dass der Kunstkäse, der Analogkäse eigentlich dann doch als Käse vertrieben wird?
Der Begriff Analogkäse, der wurde geschaffen von Medienschaffenden, von den Kollegen aus dem Journalismus, die halt einfach den Begriff Cheese Analogs falsch übersetzt haben und wahrscheinlich ans Digitalfernsehen gedacht haben und dann kam ihnen der Analogkäse gerade recht.
Dann bleibt natürlich die Frage, inwieweit also die Medien da vielleicht auch wieder Gutes tun können, um Irrtümer oder auch Betrug, Manipulation sozusagen ja, aufzuklären. Wie sieht es denn da mit der Aufklärungsbereitschaft der Medien aus Ihrer Sicht aus?
Die Aufklärungsfähigkeit der Medien hängt primär davon ab, wie weit Fachwissen in den Redaktionen vorhanden ist. Und Sie kennen ja das Problem, das heißt ja bei Lebensmitteln, da sei es kein Wunder, da wird immer weniger Geld für ausgegeben, da braucht sich der Kunde nachher nicht beschweren, wenn er einen ja durchaus hygienischen, wenn er hygienische Produkte bekommt, die aber eigentlich, ja, die er eigentlich nicht essen wollte. Der Preisverfall im Journalismus ist unendlich viel stärker gewesen als auf dem Lebensmittelsektor. Da kann man sich vorstellen, was da für Mist verzapft wird.
Soweit Udo Paul. Lebensmittelchemiker und kritischer Beobachter der Lebensmittelindustrie sowie, wir haben es gehört, des Journalismus. Klingt nach gewaltverherrlichender Musik. Da distanzieren wir uns doch mal glatt davon und schwenken schnell rum. Ich hatte Ihnen am Anfang gesagt, dass ich einen ganz kurzen Eindruck Ihnen noch vermitteln möchte vom Animago Award. Das ist ein Preis der digitalen Content-Branche, der vorgestern Abend in Babelsberg zum zweiten Mal verliehen wurde, insgesamt zum 14. Mal. Und wenn Sie sich nicht ganz vorstellen können, was das ist, digitaler Content, dann gehen Sie doch mal schnell auf Twitter.com, Medienmagazin. Da gibt es einen Link und da können Sie 2, 3 Sachen sehen, die damit zu tun haben. Also der digital animierte Film ist zum Beispiel so etwas. Oder auch die Special Effects, die ja heutzutage jeder ernstzunehmende Film benutzt, um entweder Kosten zu sparen oder Szenen darzustellen, die einfach filmtechnisch ja leichter zu realisieren sind im Computer. Und durch den Abend der Preisverleihung führte ein Mensch, der ganz genau Bescheid weiß, wie es zurzeit dieser digitalen Branche geht und er stellt sich gleich selbst vor.
Mein Name ist Matthias Lange. Ich bin ehemaliger Chefredakteur der Digital Production und Moderator des Abends.
Sie haben durch den Abend geführt und die unterschiedlichsten Facetten des animierten, computergestützten Films gezeigt. Gibt es sowas wie einen Trend aus Ihrer Sicht, wo man sagt, das steht ganz typisch für 2010?
Also der Trend ist ganz klar Stereo 3D. Also der wirkliche 3D-Film, wie er im Kino läuft, das ist nicht nur ein Hype, wie er letztes Jahr noch war, sondern es ist ein ganz klarer Trend. Avatar als großer Film hat gezeigt, wo es hingeht. Alle Produktionsstudios haben angekündigt, Stereo 3D zu drehen und wir werden mit Sicherheit 2011 einen Stereo 3D-Preis im Animago Award verleihen.
Nun habe ich immer den Eindruck, die Filme, die man 3D jetzt schon sehen kann, sind im Prinzip aufgeblähte 2D-Filme, weil man sie auch 2D verwerten muss. Und viele Dinge, die 2D funktionieren, diese Achsensprünge, die schnellen Kamerafahrten, die schnellen Schnitte, funktionieren bei 3D insofern nicht, weil einem schlecht wird. Meinen Sie, dass es sich irgendwann herausbildet, dass es wirklich eine Art 3D-Ästhetik geben wird, sodass wir als subjektive Kamera die Filme erleben?
Ich denke ja. Ich denke, die Hochschulen bilden jetzt wirklich in Stereo 3D aus. Wir brauchen neue Arten von Regisseuren, wir brauchen neue Arten von Drehbuchautoren, die genau Stereo 3D denken, und wir brauchen neue Geschichten, die in Stereo passieren. Es kann nicht sein, dass es Filme gibt wie früher in den 80er Jahren mit Weißer Hai in 3D oder und wieder als Freitag der 13., wo nur Effekte drin sind, sondern wir brauchen neue Geschichten, die im Format Stereo 3D erzählt werden. Da sind Produktionen am Laufen. Die Produktionen kommen im Jahr 2011 in die Kinos und da werden wir sehen, was da passiert.
Gibt es auch sowas wie einen Trend hin zur totalen Künstlichkeit, dass wir irgendwann keine Schauspieler mehr brauchen?
Wir haben in Avatar gesehen, wie weit James Cameron ist.
Aber es war ja immer noch ein Mixfilm aus echten Darstellern und Avataren halt, ne?
Genau. Also der Trend ist klar, wir sehen es im Games-Bereich, wo die großen Motion Capture Studios in Barcelona für Electronic Arts die ganzen Fußballmannschaften aufnehmen. Im Filmbereich wird es kommen. Wir haben solche Sachen wie Beowulf gesehen, wir haben Sachen wie Polar Express gesehen. Die Leute arbeiten daran. Noch haben wir keine 1-zu-1-Umsetzung, weil natürlich auch die Schauspieler interessant ist. Was würde denn passieren, wenn ein Schauspieler stirbt, aber die 3D-Daten erhalten sind? Da kann der Schauspieler ja ewig weiterspielen, obwohl er real nicht mehr existiert. Er kann, was derzeit nicht möglich ist, mehrere Filme gleichzeitig drehen, weil nach US-Gewerkschaftsrecht darf er nur einen Film gleichzeitig drehen. Lauter solche Sachen, die geklärt werden müssen. Wem gehören die 3D-Daten? Ganz, ganz entscheidende Sachen. Die Technik ist bald soweit. Wir haben es gesehen an Avatar, wie weit wir sind. James Cameron als großer Highlight arbeitet daran. Ich bin gespannt, wo es weitergeht. Von der Hardware-Seite gibt es die entsprechenden Geschichten. HP ist ganz, ganz weit. Die Software ist soweit. Jetzt brauchen wir die Leute, die es dann umsetzen.
Der Teil 2 und Teil 3 ist ja schon angekündigt. Können wir uns also überraschen lassen. Aber dennoch meine Frage, wird es irgendwann mal den schauspielerlosen Film geben als Trend, wo man sagt, also Schauspielergewerkschaft hin und her, wir haben gar keine Schauspieler mehr.
Ich glaube, der Kunstfilm war von Anfang an ja da. Wenn man die Brüder Millière anschaut in den 1910er Jahren, die haben ja auch teilweise ohne Schauspieler gedreht. Also der klassische Kunstfilm ist da, der Experimentalfilm ist immer da gewesen. Wenn man solche Sachen wie beim Animago Award anschaut, das funktioniert ja auch ohne Schauspieler. Aber Schauspielerei wird nicht aussterben, genauso wie das klassische Kino nicht aussterben wird. Es ist ein weiterer Trend, der kommen wird. Ja, davon bin ich überzeugt, weil die Technik immer weiter wird. Aber all die Technik ersetzt nicht den Content. Die Geschichte ist nach wie vor das Wichtigste.
So wie beim Radio. Zwei Menschen sind wieder im Studio. Einmal Admiral Schaff, der wird Sie in die Dancehall begleiten. Und die 19 Uhr Nachrichten warten mit Jan Vesper. Ich sage nur, vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden. Das kam von der Konserve, aber dann auch noch den Podcast morgen zu hören. Tschüss. Und Sie sind es gewöhnt, dass Sie noch einen Podcast-Bonustrack bekommen. Outtakes aus dem Interview mit Udo Pollmer, auch zur Lebensmittelindustrie und zur PR. Aber zuvor ein Interview mit der Preisträgerin für den Preis beim Animago Award, beste Nachwuchsproduktion.
Also mein Name ist Verena Fels, ich habe das Mobile gemacht und habe 2009 meinen Abschluss an der Filmakademie gemacht und 2004 habe ich meinen Diplom-Ingenieur an der Hochschule der Medien in Stuttgart gemacht.
Wie kommt man eigentlich in diese Branche hinein? Was muss man da für Fähigkeiten mitbringen?
Also jetzt als Mädchen, ne? Nein. Also wir haben einfach eine Ausbildung an der Filmakademie, die immer auf die Wirtschaft abzielt und wir gucken, was da so abgeht. Und dann zählt natürlich auch der eigene Geschmack, das eigene Herz, die eigene Emotion, die man transportieren möchte. Und das haben wir bei unserem Film versucht und das freut mich sehr, dass das so ankommt bei den Leuten.
Ne? Ich muss mal dazu sagen, es war ein Mobile und die Tiere auf diesem Mobile kommen irgendwie in Bewegung. Ich habe zumindest gedacht, dass die Kuh da erstmal pupst und dass das Ganze...
Nein,
das war nicht
nein,
so.
Nein, natürlich nicht. Die Kuh ist sehr einsam und möchte nicht mehr alleine sein.
Ach so, okay.
Da geht es auch um Integration im weitesten Sinne. Ne?
Das sind so eine Sachen, die man heutzutage gar nicht mehr sieht. Wofür war das gemacht?
Ja, das war einfach die Leidenschaft in mir, die immer schon mit dieser ganzen Physik und diesen Kräften und den Systemen, aus denen man sich ja nicht so wirklich entziehen kann, wie jetzt zum Beispiel die Gravitation und oder auch eben im übertragenen Sinne auf so soziale Systeme, aus denen man ja nicht entfliehen kann, einfach wie man möchte. Und das war so eine Leidenschaft von mir, das in mir gebrannt hat. Da wollte ich eine Geschichte drüber erzählen. Und deswegen habe ich den Film dann auch so gemacht.
Ist das also eine Selbstausbeutungsgeschichte oder gab es da tatsächlich jemanden, der gesagt hat, das möchte ich haben?
Nein. Das war also natürlich, klar, im Rahmen des Studiums sollte man ja dann einen Abschlussfilm machen. Aber es zwingt einen niemanden, einen ganzen Film zu machen. Aber das brannte in mir und deswegen habe ich das Thema gewählt und das dann auch so zu Ende erzählt.
Nun kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich aufwendig ist, auch wenn es dafür Computer gibt, die teilweise sowas kreieren. Aber was mussten Sie denn tatsächlich machen, damit das animiert ist?
Also als allererstes mal die Geschichte schreiben, ne? die ganzen Charaktere entwickeln, dass sie auch ein Leben haben, dass es wirkliche Charaktere sind, wo der Mensch sich einfühlen kann, dass es nicht nur lose Hüllen sind, die bewegt werden. Und dann gibt es natürlich ganz viele Leute, die die Geschichte auch gut fanden, die mir geholfen haben. Und dann musste ich ein Team leiten und jedem sagen, was er zu tun hat. Und habe selber natürlich auch animiert. Und da gibt es ganz viele Arbeitsschritte, die nötig sind, eben, um so einen Animationsfilm zu machen.
Und den sieht man dann vielleicht wo, außer bei solchen Preisverleihungen?
Also im März 2011 wird mein Kinderbuch erscheinen, das Mobile, beim Thienemann Verlag. Da wird der Film auch beigefügt sein und da freue ich mich ganz arg drüber, weil das so für mich eben gerade um eben das in Anführungszeichen normale Publikum und die Kinder noch zu erreichen, ist ja auch ein Film, der fürs jüngere Publikum ist. Und das wird da erscheinen, das Buch mit dem Film. Und da hoffe ich, dass das eine ganz schöne Symbiose eben auch ist, dass nicht nur der Film allein steht, sondern die Kinder dann den Film im Wohnzimmer angucken und mit dem Buch im Schlafzimmer ins Bett gehen.
Dann nochmal herzlichen Glückwunsch und dass der Film möglichst noch weitere Preise einheimst.
Ja, da freue ich mich sehr. Vielen Dank.
Verena Fels mit ihrem Preis zum Film Mobile. So, jetzt Outtakes aus dem Interview mit Udo Pollmer, dem Lebensmittelchemiker, den ich ja in der Sendung fragte, woher der Name Analogkäse kommt. Und das war ja eine journalistische Erfindung. Wie sieht's aber aus mit den Namensfälschungen, die direkt von der Lebensmittelindustrie kommen?
Da gibt es sehr viele Beispiele und der Klassiker, das wäre dann das Seelachs gewesen. Damit hat das eigentlich angefangen. Das war rein kommerzielle Überlegungen, warum dieser Köhler genannte Fisch dann eben in Lachs umbenannt worden ist. Oder nehmen Sie eine neuere Schöpfung, die in Wertzuckercreme. Es handelt sich um Kunsthonig, aber das Wort Kunst hat im Laufe der Zeit etwas schlechteres Image bekommen und dann haben die das Ganze umbenannt. Oder wenn dann Krabben oder sowas nachgeahmt werden, dann spricht man von Surimi. Das ist dann auch der korrekte Ausdruck, weil im Japanischen meint dass das eben Fischbrei ist, den man wieder ausgeformt hat und dem man dann die Form und die Farbe und den Geschmack edlerer Meeresfrüchte verliehen hat. Und der deutsche Gesetzgeber unterstellt letztlich, dass der Deutsche des Japanischen, der japanischen Fachsprache soweit mächtig ist, dass er, wenn er Surimi liest, dann ganz automatisch nicht getäuscht wird.
Das sind ja nun kleine Tricks der Lebensmittelindustrie. Was fällt Ihnen denn unter der Kategorie Manipulation größter Größenordnung bis hin zum Betrug ein?
Der Begriff Betrug ist dann immer so eine Sache, weil wir haben im Lebensmittelrecht natürlich eine gewisse Grauzone. Dann dürfen wir nicht vergessen, dass die Lebensmittelüberwachung ja nicht eine Art unabhängiger Staatsanwaltschaft ist. Ganz im Gegenteil, sie untersteht der Politik, dem Wirtschaftsministerium oder sowas. Und die sagen denen zur Not dann schon, wo es lang geht. Und sie sehen das ja, was da los ist. Zum Beispiel jetzt an dem jüngsten großen Skandalfall, den wir haben. Da ist ein deutsches Unternehmen in den USA unangenehm aufgefallen, weil die in großem Stile Honig aus China umgearbeitet haben in deutschen Qualitätshonig oder sowas. Und da, wenn man sich dann anschaut, mit welchen Technologien das gemacht wird, dann sieht man, auch die Manipulation ist heute Hightech. Gerade im Lebensmittelbereich gibt es viele Dinge, wo ich sagen würde, warum gibt man diesen Fälschern eigentlich nicht den Nobelpreis, verdient hätten sie ihn?
Gibt es sowas, was man aus der DDR kennt oder zumindest gehört hatte, dass zum Beispiel aufgrund der Tatsache, dass die DDR Devisen sparen musste, in die Schokolade Erbsenpüree hineingetan haben soll? Gibt es so etwas heute in der deutschen kontrollierten Lebensmittelindustrie, dass etwas drin ist, was gar nicht reingehört?
In der DDR wurde in den letzten Jahren diese sogenannte Importstoff-Ersatzstoffforschung durchgeführt, wo man versucht hat, Dinge zu ersetzen und dazu gehört natürlich auch die Entwicklung von Ochsengalle, um das Bier ein bisschen bitterer zu machen oder ganz lustige Patente, die man da entwickelt hat, in dem Fall in Rostock, wie man also Kaviar nachmachen kann, indem man da also Rinderblut oder irgend sowas aufarbeitet und entfärbt und es dann in irgendwelche Lösungen eintropfen lässt, um es mit einer weiteren kulinarischen Behandlung dann in Kaviar umzuwandeln. Aber diese Technologien, die man auf der einen Seite dann aus Devisenmangel gemacht hat, hat man im Westen auf der anderen Seite natürlich in einer vergleichbaren Weise auch gemacht, allerdings um damit Geld einsparen zu können, um dem Druck des Handels entgehen zu können. Und heute ist der Hauptgrund für diese vielen Manipulationen an den Lebensmitteln, das ist diese abstruse Vorstellung von gesunder Ernährung. Seitdem Lebensmittel von den Warentestern, von den Journalisten nach Kalorien, Fettgehalt und sonst was bewertet werden bei Warentests, hat vor 2 Jahren intensive Forschung in allen Unternehmen letztendlich eingesetzt. die im größeren Stil Lebensmittel produzieren, wie man Inhaltsstoffe durch Wasser oder Luft oder irgend sowas ersetzen kann, um die Produkte nicht etwa nur billiger zu machen, das ist inzwischen schon fast der Nebeneffekt, sondern um sagen zu können, sie bekommen einen Rieseneimer mit Lebensmittel und drin ist eigentlich gar nichts, außer dass sie was zu kauen haben, aber verdauen können sie es nachher dann doch nicht. Und gerade im Bereich dieser Leitprodukte oder wo der Zucker ersetzt wird, wo das Fett ersetzt wird, wo das Eiweiß ersetzt wird, wo man hergeht und das Fleisch dann durch pflanzliches Eiweiß ersetzt, was da alles gemacht wird, gerade damit sind eigentlich eher gesundheitliche Probleme verbunden als mit den normalen üblichen Betrügereien.
Die Werbeindustrie sagt ja dann oder lässt singen, du darfst. Ist das nicht schon Volksverarsche?
Die Werbung bei Lebensmitteln, die hat natürlich schon erhebliche Formen von Abstrusitäten. Das heißt, wenn sie Autos verkaufen, dann wird uns darauf hingewiesen, das Auto hat 4 Räder und irgendeine spezielle Gangschaltung, was weiß ich. Und da kann sich der ein oder andere was drunter vorstellen. Bei Lebensmitteln haben wir im Allgemeinen keine Verbindung mehr zur Realität und die Werbetreibenden sind da in großem Maße stolz drauf. Lebensmittelskandale, die wir haben, sind zum Teil auch reine Werbungsskandale, nicht weil da skandalöse Dinge passiert sind, sondern einfach deshalb, weil eine große Diskrepanz besteht zwischen dem inneren Bild, das die Werbung geschaffen hat, von einer Landwirtschaft, wo Almöhi und Heidi auf der Weide sich da nach glücklichen Kühen umsehen und wo dann braune Bären mit Milchkannen vorbeikommen, um dann also aus Alpensahne aus den Eutern zu ermelken, statt irgendeinen Ökotouristen, der da vorbeilatscht, zu reißen und dann zu verzehren. Und diese inneren Bilder, die da geschaffen worden sind, die vollkommen realitätsfremd sind, die vergleichbar sind mit Grimms Märchen, denn das ist der Inhalt der Lebensmittelwerbung heute, die werden dann im Falle eines Skandales von den Menschen eingefordert. Und auf einmal sehen sie, dass die Produktion völlig anders ausschaut. In der Molkerei laufen nicht glückliche Kühe herum oder so etwas, sondern das ist alles Hightech. Und wenn sie das sehen, dann wird man entweder vom Glauben abfallen oder man weiß, Lebensmittelproduktion passiert heute auf dem gleichen technischen Niveau wie die Herstellung von Computerchips. Da ist der Unterschied gar nicht so groß. Und würde man im Marketing den Leuten, den Zuschauern, den Menschen, den Kunden nicht von vorne bis hinten die Hucke voll lügen? Legal natürlich, alles legal, was da getrieben wird oder fast alles, dann hätte man deutlich weniger Lebensmittelskandale. Würde man reinen Wein einschenken, würde man sagen, wir machen Produkte mit den Eigenschaften, die schmecken Ihnen oder sie schmecken Ihnen nicht, wir haben sie so oder so hergestellt, dann hätten wir hier mehr Ehrlichkeit, hätten wir mehr Klarheit und der Kunde hätte auch die Möglichkeit, Waren zu vergleichen. Das Einzige, was er heute hat, aufgrund dieses ganzen Marketing-Unfugs, ist der Vergleich über den Preis. Und in dem Moment, wo ich anfange, Dinge über den Preis zu vergleichen, sie aber nicht mehr beurteilen kann, haben wir automatisch eine Preisspirale nach unten. Man spricht da von den sogenannten Lemon Markets. Wenn das ganze Know-how beim Anbieter ist und kein Know-how mehr beim Kunden, geht es automatisch nach unten. Wir haben damit automatisch einen Qualitätsverfall und niemand ist bereit, hier einfach klar zu sagen, so und so schaut es aus und das sind wertgebende Eigenschaften. Nein, im Gegenteil, die wertgebenden Eigenschaften sind heute die Marketingmärchen, die Vorstellungen, dass Lebensmittelproduktion so stattfindet, wie es vor 30 Jahren in den Bilderbüchern für biologischen Landbau stand.
Gibt es aus Ihrer Sicht jetzt aktuelle Lebensmittelskandale, wo die PR-Industrie wieder dagegen steuert, um bestimmte Sachen, die eigentlich skandalös sind, jetzt nicht auf ein Produkt gemünzt vielleicht, sondern vielleicht grundsätzlich, wo die Lebensmittelindustrie sich besser darstellt, als sie eigentlich ist?
Die Lebensmittelindustrie stellt sich nicht besser dar, als sie ist, sondern sie stellt sich völlig anders dar, als sie ist. Es ist ja nicht so, dass die Gestalt, die hier als Großmutter vor dem Rotkäppchenverbraucher da aufscheint, ein böser Wolf ist. Das ist sie nicht. Aber sie gibt sich als etwas anderes aus, als sie ist. Und das ist nicht in Ordnung und das verschafft ihr natürlich auch Probleme. Sie haben das auch schon bei der BSE-Krise gesehen, so richtig brutal. Weil bei der BSE-Krise haben die Menschen gemerkt, die Landwirtschaft funktioniert völlig anders, als sie das vorgestellt haben. Und diese BSE-Krise lief ein Jahr lang, nicht weil die Journalisten es betrieben haben. Das glauben die Landwirte vielfach, das sei die Schneie gewesen. Nein, die Journalisten haben einen Lehrgang, schmeißen einen Stein ins Wasser und wenn es dann spritzt und Wellen gibt, dann schmeißen sie es wieder einen. Und wenn das Wasser ruhig bleibt, dann passiert nichts. Und das Ergebnis war aber, wenn sie zum Thema BSE was gemacht haben, einen Stein reingeschmissen haben, kam immer Flut zurück. Und es ging ein ganzes Jahr so. Und das Kuriose war, zu Ende war das schlagartig mit einer Äußerung der Ministerin Frau Künast. Frau Künast hat gesagt, wir machen jetzt ein Reinheitsgebot für Kühe. Wenn diese Idee, die ist ja auf der einen Seite vom sachlich-fachlichen her einfach nur von grenzenloser Blödheit, aber vom politischen her genial. Und mit dem Satz, wir machen Reinheitsgebot für Kühe, hat sie gesagt, die Landwirtschaft wird es so produzieren, wie sie es die letzten 30 Jahre in ihrer Werbung immer erzählt hat. Und damit stimmten die inneren Bilder wieder überein mit der anzustrebenden Realität. Die Landwirte waren damit natürlich gearscht, aber auf der anderen Seite muss man sagen, sie hatten damit auch erstmal ihren Frieden vor der öffentlichen Meinung wieder gefunden.
Ist die PR-Branche inzwischen die fünfte Gewalt im Staat?
Die PR-Branche ist eine Gewalt im Staat und durchaus kann man sie wohl als fünfte Gewalt bezeichnen, weil sie entscheidet letztlich indirekt, sie muss da gar nicht irgendwelche besonderen Maßnahmen ergreifen, sie entscheidet darüber, was nachher auch in den Medien erzählt wird, weil es natürlich die Aufgabe des Journalisten ist, im Normalfall dafür zu sorgen, dass ein werbefreundliches Umfeld entsteht. Die PR-Branche geht nachher wiederum her und beweist sich selber, sie haut auf der ersten Mal jahrelang Mist in die Köpfe hinein und nachher fragt sie nach, was der Kunde haben will und erzählt natürlich genau das, was er 10 Jahre lang im Fernsehen gesehen hat, was er an Werbung gesehen hat, was ihm da erzählt worden ist. Und auf diese Weise ist da ein schier unangreifbares System entstanden, ein System der Täuschung. Und man geht aber immer her und schiebt diese Täuschung anderen in die Schuhe, nämlich denjenigen, die man entweder gezwungen hat dazu, dass sie an Lebensmitteln manipulieren, damit sie nachher bei Bewertungen besser abschneiden, oder dass man es denjenigen in die Schuhe schiebt, die nachher diesen ganzen Mist auslöffeln müssen, den man ihnen eingebrockt hat, nämlich die Verbraucher, die aber hier letztlich in der Sache völlig machtlos sind. Die müssen einfach essen, was auf den Tisch kommt.
Diabetikerprodukte, das ist im Prinzip Unsinn, das ist Quatsch, das braucht man eigentlich gar nicht. Und trotzdem hat uns die Lebensmittelindustrie mit ihren PR- und Marketingstrategen weisgemacht, dass das gesunde Produkte seien.
Die Diabetiker-Lebensmittel, die ja jetzt endlich abgeschafft werden sollen, weil es im Grunde Nonsens ist, die sind ja ursprünglich erfunden worden von den Medizinern. Da kommt ja viel Unheil auf den Lebensmittelsektor her. Denken Sie an die fettarmen Produkte, an die obskure Angst vor dem Cholesterin und was da alles gibt oder salzarm, was wir haben. Und dazu gehörte dann natürlich auch die Idee, dass der Diabetiker zur Strafe eine ganz spezielle, besondere Ernährung braucht. Und dann hat sich natürlich irgendwann die Wirtschaft bereit gefunden und hat dann auch auf ausdrücklichen Wunsch der Mediziner begonnen, Speisen zu produzieren, die den ideologischen Vorstellungen, den Marotten und den Lehrbüchern von Medizinern entsprochen haben. Dann haben die das den Kunden gesagt, das müsst ihr kaufen. Und dann haben die es gekauft. Und diesen Markt gibt es im Grunde nur in der Bundesrepublik. In anderen Ländern macht man das nicht, weil man im Grundsatz weiß, dass der Diabetiker keine spezielle Ernährung braucht. Diabetes ist eine Stoffwechselerkrankung und keine Ernährungsstörung. Aber inzwischen hat dieser Markt etabliert und jetzt gibt es Unternehmen, die haben sich im Laufe der Jahrzehnte darauf spezialisiert und denen geht es natürlich jetzt um die Existenz. Ich kann denen das auch nicht übel nehmen, aber auf der anderen Seite sollte man dem Bürger, dem Patienten reinen Wein einschenken und ihm sagen, dass mit den Diabetiker-Lebensmitteln, das war in der Sache keine gute Idee. Nun hat diese Aufgabe die EU übernommen und da Deutschland hier eindeutig eine Minderheit ist gegenüber den anderen, können wir auf eine entsprechende Änderung hoffen. Und ich wünsche mir, dass die Unternehmen, die sich auf Diabetiker-Lebensmittel spezialisiert hatten, dass sie einen seriöseren Markt finden, auf dem sie sich dann auch ihre Brötchen, wohlgemerkt ihre vernünftigen Weißmehl, gebutterten Weißmehlbrötchen verdienen können.
Udo Pollmer vom Europäischen Institut für Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften und er hat auch 2 aktuelle Bücher im Markt mit Monika Niehaus. Wer gesund lebt, ist selber schuld, was uns Gesundheitsapostel verschweigen und Food Design, Punchen erlaubt, wie unsere Nahrung ihre Unschuld verliert.
Radio 1. Radio 1. Nur für Erwachsene.